Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast.
Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und ja, wir sind schon wieder gespannt, was sie uns heute zu erzählen hat. Hallo Simone, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen, vielen lieben Dank, Rebecca, dass ich da sein darf. Ich freue mich schon sehr.
Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Sie hat mich gerade schon vor Themen erzählt. Das war ganz witzig. Genau, mal gucken, was sie uns jetzt gleich berichten wird. Ja, dann stell dich gerne vor, erzähl uns, wer du bist und was machst du Schönes.
Ja, ich liebe solche offenen Fragen. Ja, also mein Name ist Simone Janak. Ich bin junge 43 Jahre alt, derzeit wohnhaft in Wien, nach ganz, ganz vielen Etappen im Ausland. Und ja, ich war in vielen Ländern unterwegs, bevor es mich dann nach Wien verschlagen hat. Ich bin als Frauencoach tätig. Ich bin nämlich die Popo-Treterin mit Herz. Ja, so haben mich meine Kundinnen getauft. Das heißt, ich kümmere mich als Frauencoach vor allem um den Bereich Selbstwert, ins Handeln kommen und Klarheit. Denn es gibt einfach ganz, ganz viele Menschen, die viel wissen, aber es halt dann doch nicht ganz umsetzen. Und das ist eigentlich wurscht, ob es im Business ist oder ob es ums Abnehmen geht oder ob es um irgendwas anderes geht. Das ist immer so ein bisschen, ja, der Moment, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ja, ansonsten bin ich Mama von einem ganz tollen 9-jährigen Sohn und derzeit im wunderbaren Homeschooling tätig als Lehrerin. Und dreifache Meerschweinchen-Mama bin ich auch noch. Und die halten mich also alle hier ganz schön auf Trab. Ja, also ich habe gedacht, ich fange einfach mal so an und wir schauen mal, was daraus passiert, was dich daran besonders interessiert oder vor allem, was natürlich deinen Zuhörerinnen alles Tolles interessieren könnte.
Genau, ja, ganz interessant, weil du bist ja wahrscheinlich dann selbstständig gerade, wenn du Coach bist und im Homeoffice. Genau,
Ja.
und du hast ein Kind, ja, weil die meisten haben ja gerade diese Doppelbelastung. Du nennst es einfach, oh ja, ich bin jetzt gerade Lehrerin. Ich glaube, die meisten identifizieren sich damit noch nicht so richtig. Die sind eher so, oh nein, ich muss jetzt mit meinem Kind hier sitzen und hoffen, dass es die Hausaufgaben irgendwie macht. Hast du da irgendwie vielleicht ein paar coole Tipps? Wie machst du das? Macht dein Kind gerne Hausaufgaben oder sitzt es da gerne mit dir rum? Oder ist es auch eher so, dass es bei schönem Wetter lieber raus will und du musst da Überzeugungsarbeit leisten?
Ja, also das ist ein heikles Thema. Ich glaube, da sitzen wir alle im gleichen Boot. Nein, mein Kind macht nicht gerne Hausaufgaben. Im Gegenteil, er ist völlig demotiviert und hat überhaupt gar keine Lust darauf. Kann ich auch durchaus nachvollziehen. Mein Tipp ist tatsächlich, viele Dinge nicht so ernst zu nehmen. Also ich habe in den letzten Jahren gelernt, einfach mich nicht in alles reinzusteigern. Also ich war, wenn mich jemand beschrieben hat vor vielen Jahren, sagen wir vor 15 Jahren, als ich noch als Führungskraft in einem großen Unternehmen tätig war, hätte man mich immer als cholerisch bezeichnet. In der Zwischenzeit habe ich das abgelegt, weil es führt ja eh zu nichts. Das heißt, mein Tipp ist es ganz klar, nicht zu ernst nehmen und vor allem auf die eigene Energie zu achten. Also ich habe wirklich eine ganz beinharte Morgenroutine, die ich wirklich durchziehe, weil sie für mich ist. Da ist Meditation dabei, da ist Sport dabei. So komme ich erstmal in meine Energie. Und dann ist es schon ein bisschen schwerer, mich erstmal auf die Palme zu kriegen. Und ansonsten nehme ich mir echt den Luxus raus, das ist natürlich das Schöne am selbstständigen Dasein, dass ich mit meinem Kind ganz nicht draußen bin. Also ich arbeite sehr effizient in der Zwischenzeit bis 13 Uhr und ansonsten verbringe ich die Zeit mit meinem Kind draußen oder wir spielen Spiele. Und ja, so lässt sich schon organisieren, aber es ist, ich bin ehrlich, es ist ein hoher Aufwand. Also es geht auch an mir nicht spurlos vorbei, sagen wir es mal so.
Ja, wahrscheinlich mega anstrengend, weil es ja, wie gesagt, eine doppelte Belastung ist und wir sind ja auch alle was anderes gewohnt, so, ja, morgens sind die Kinder eigentlich ja in der Schule und nur am Wochenende zu Hause. Genau, ja, hast du aber anscheinend ganz, wie bitte?
Was ich sehr merke, ist, ich rede gern und viel, das merkt man vielleicht sogar, aber ich merke, dass ich am Abend manchmal den Eindruck habe, ich habe keine Worte mehr. Es ist irgendwie ausgelaugt, da ist so viel rausgekommen, ob es jetzt mit Kundinnen ist oder bei Live-Sessions oder bei Interviews oder bei Kongressen und dann dazwischen ist ja immer das Kind. Mama, kannst du mal und hast du mal und was weiß ich. Da sind die Worte ausgelaufen am Schluss.
Ja, mega interessant, ja. Als hätte man nur so ein Kontingent und vorher hat man es immer nicht aufgebraucht oder jetzt muss man viel
Genau.
mehr reden. Genau,
Ja.
weil das Kind jetzt wahrscheinlich viel, viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Und es geht ja bei Kindern auch um Aufmerksamkeit, oder wie ist das Gefühl bei dir?
Absolut. Also ich meine, er weiß ganz genau und er spiegelt ja auch. Und das können wir Mütter uns alle auf die Fahne schreiben. Wenn unser Kind grantig ist, guck immer erstmal bei dir. Das ist der nächste Tipp. Also ich habe relativ schnell kapiert, wenn er hier wütend ist, dann muss ich mal schauen und dann kannst du sicher sein, dass kurz davor bei mir ein technisches Problem aufgetreten ist, ich irgendein Problem mit irgendjemandem hatte. Und das ist meine Energie, die sich auch auf ihn spiegelt. Und da können wir schon deutlich so diese Wut rauslassen, indem wir mal kapieren, dass es bei uns liegt. Also die sind ja nicht ganz doof.
Ja, vor allem sind Kinder ja auch eher noch so reaktiv, weil die sind ja noch
Ja.
nicht in diesem krassen logischen Bewusstsein, wie wir Erwachsenen das alle versuchen, alles immer logisch zu lösen. Es ist ja tatsächlich eigentlich eher gar nicht logisch, was wir machen, sondern Gefühlsebene. Und die Kinder sind da ja noch voll drin. Ja, mega interessant. Vor allem sagst du, nur Morgenroutine ist es wahrscheinlich ein Teil der Selbstliebe, oder? Dass man erstmal bei sich guckt. Oder was hast du für Tipps bei Selbstliebe? Weil ich habe ja viele Menschen, die damit gerade am Kämpfen sind, dass sie mehr in ihre Selbstliebe kommen und sich als Kinder ungeliebt gefühlt haben und deswegen das Gefühl haben, sie haben das nicht.
Ja.
Was gibst du da für Tipps? Wie kommt man da rein? Was kann man da machen?
Ha, jetzt sind wir bei der Königsdisziplin gelandet, ne? So schnell kann es gehen. Ja, also Selbstliebe ist sicherlich ein ewig langer Prozess, ne? Also ich wünschte, ich könnte da den Menschen die Nonplusultra-Lösung anbieten und sagen, 1, 2, 3, Selbstliebe herbei, fertig. Ganz so ist es nicht. Das ist ein ganz langer Prozess, der natürlich auch erstmal über das Selbstbewusstsein und über den Selbstwert geht. Also ich meine, um wirkliche Selbstliebe empfinden zu können, muss man sich mancher Dinge erstmal bewusst sein und da fängt es schon mal an. Und da sind wir schon auch bei den kleinen Gewohnheiten. Also ich sage immer, die kleinen Entscheidungen des Alltags entscheiden wirklich darüber, ob du langfristig ein glücklicher, dich selbstliebender Charakter bist oder eher nicht. Und das Gemeine an diesen ganz klitzekleinen Entscheidungen ist, sie sind so einfach, sie zu tun, aber sie sind auch sehr einfach, sie nicht zu tun. Und daran scheitert es dann manchmal. Und bei der Morgenroutine, weil du sie auch jetzt nochmal angesprochen hast, bei mir geht es da in erster Linie darum, dass ich mit der Meditation, es kann aber auch eine Achtsamkeitsübung sein, ne? Wenn jemand noch nicht meditiert, dann startet er halt mit einmal tief in den Bauch einatmen oder so. Das ist für mich meinen Geist anschalten. Also zu sagen, hey, hallo, guten Morgen, Simone. Damit wird erstmal mein Geist mit mir begrüßt. Und dasselbe mache ich im Anschluss mit Sport. Also das heißt, keine Sorge, ich übertreibe jetzt nicht. Also ich rase jetzt nicht einen Marathon morgens um 6, sondern das sind dann irgendwie 5 bis 10, manchmal Viertelstunde Übungen. Und auch das ist ein, ich schalte die Lampen an quasi in meinem Körper. Guten Morgen, lieber Körper, Simone. Und beides bedeutet, ich bin bei mir gestartet. Und das ist ein Riesenunterschied, als wenn ich mit der To-Do-Liste und einer Zigarette am Fenster stehe. Weil du
Ist auch ein
zentrierst.
Morgenritual, aber halt ein komisches oder vielleicht nicht so förderliches.
Ja, ist auch eine Gewohnheit, ist auch eine Entscheidung, ob das jetzt langfristig für dich gesünder ist oder nicht. Ja, kann so oder so sehen.
Ja, es geht ja immer wirklich um die einzelnen Sachen, die du am Tag tust und wie die sich dann auf dein Leben auswirken werden, weil wir haben ja oft nicht sofort das Ergebnis. Und das ist ja bei, ich sage jetzt mal, bei ungesunden Sachen genau das Gleiche. Ja, du hast nicht sofort das Ergebnis, aber es kommt dann auf die Jahre. Und dann denkst du, shit, was habe ich gemacht? Und genauso hast du es ja bei positiven Sachen. Du musst erst länger machen und dann kommt das Ergebnis. Es geht immer über den Prozess oder den Zeitraum.
Da gibt es sehr schöne Beispiele. Also ich meine, ein ganz banales Beispiel ist, natürlich stört es nicht, ob du jetzt einmal um 15 Uhr ein fettes, schönes Stück Kuchen isst. Es fällt auch am zweiten Tag nicht auf. Es wird auch am dritten Tag noch nicht auffallen und meistens sogar am siebten Tag auch immer noch nicht. Also irgendwann, so 3 Wochen später, dürftest du die ersten Effekte dann auf der Waage dann mal sehen. Aber das ist das, was ich meine. Es ist so einfach, es zu tun und es ist so einfach, es nicht zu tun. Und für mich ist ein ganz krasses Beispiel das Thema Dankbarkeit. Also ich mache mit meinen Teilnehmerinnen meiner Coachings, aber auch so in kostenlosen Sessions, spreche ich viel über Dankbarkeit. Und es ist irre schwer, das in die Menschen zu bringen, zu sagen, schreib am Abend oder am Morgen deine Dankbarkeiten auf. Und die erste Ebene ist immer, warum tue ich das? Weil es meinen Tag positiv abrundet oder beginnt, je nachdem, wann du es halt machst. Das heißt, es ist eigentlich eine Verhaltensebene, ein wunderbares Tool, um den Tag positiv zu enden und nicht mit, ach, was habe ich alles nicht geschafft, ich versage, sondern wow, cool, ich bin super dankbar für das und das. Jetzt, viele Jahre der Persönlichkeitsentwicklung später, ist mir erst bewusst, was die Nachwirkung eigentlich davon ist. Es geht gar nicht nur um den Tag, sondern ich würde von mir behaupten, ich bin ein komplett anderer Mensch dadurch geworden, und zwar in Bezug auf die Dankbarkeit. Ich bin dankbarer einfach von Natur aus. Also ich rufe viel mehr in dem, was ich habe, was ich bin, was gerade ist, Und ich glaube, wir sind uns einig, momentan, wo die Bomben links und rechts einschlagen im seelisch-mentalen Sinne, ist es super wichtig, dass man bei sich ist und auch das Positive daran erkennen kann. Und das ist so ein langfristiger Effekt von Gewohnheiten.
Ja, genau. Das habe ich auch so herausgefunden, dass wenn man anfängt, das mal aufzuschreiben, dann fängt man ja auch am Tag schon eher an, so wahrzunehmen, so, oh, das könnte ich heute Abend dann aufschreiben oder boah, dafür bin ich jetzt gerade dankbar. Das wirkt sich ja dann auf deine Ebene aus. Wenn du es nur 10 Minuten abends immer machst, wirst du es aber am Tag auch irgendwann merken.
Absolut, weil du halt merkst so, ah ja, cool, jetzt ich spüre das gerade richtig. Und das ist vielleicht auch noch etwas, was vielleicht für viele interessant sein könnte, weil ich die Erfahrung gemacht habe, einige haben ja die Herausforderung, die wissen zwar, dass sie dankbar sind für etwas, also ich mache jetzt ein ganz banales Beispiel, keine Ahnung, Eichhörnchen rennt am Fenster vorbei. Ich bin dankbar für dieses Eichhörnchen. Das ist total schön, das aufzuschreiben, nur wenn das im Verstand bleibt, hilft es null weiter. Das heißt, ein Tipp ist es, um da ein bisschen ins Gefühl zu gehen, ist immer sich die Frage zu stellen, warum bin ich jetzt eigentlich dankbar für dieses Eichhörnchen? Und wenn du dir die Frage stellst, dann kommt meistens sowas wie, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber macht nichts. Es ist total süß, es ist neugierig, es erinnert mich an mich, wenn ich auf einer Tastatur rumtippe. Es ist für mich Leichtigkeit, es zeigt Freiheit und Leben. Also, und schwupp, ist man im Gefühl angekommen.
Ja,
Das
interessant. Ja, cool. Genau, ja, also für mich ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil ich habe hier immer so ein Eichhörnchen, das läuft hier tatsächlich jeden Tag vorbei.
ich nehme mich auch hier am Balkon, schaut immer vorbei.
Ja, und meine Mutter hat mir das letztens auch erzählt, dass sie auch eins hat bei sich zu Hause. Genau. Und deswegen fand ich das Beispiel jetzt eigentlich richtig cool, weil ich wirklich immer denke, oh, da ist es wieder, oh, wie schön, das heute wieder kurz zu sehen. Da mache ich immer kurz eine Pause, beobachte es so 2, 3 Minuten und verbinde das halt mit Pause. Und deswegen bin ich dankbar, wenn das vorbeikommt. Kann ich meistens 2, 3 Minuten Pause machen und gucken, wo es die nächste Nuss
Ja,
ausgräbt.
bei mir nicht nur ausgräbt, sondern vor allem eingräbt. Also in jedem einzelnen Blumentopf bei mir auf dem Balkon finde ich irgendwann immer eine Walnuss.
Ist interessant. Ja, meins gräbt auch gerade ein, obwohl ich denke, er ist doch früher, die müssen doch ausgraben eigentlich. Ja.
Manchmal ein bisschen verwirrt, glaube ich.
Ja, die kommen auch gerade nicht mehr klar auf die ganzen Umstände, die hier passieren, man weiß es nicht. Ja, du hast erzählt, dass du viel gereist bist. Was hast du Interessantes erlebt oder in welchen Ländern warst oder wie hast du damit angefangen? Ja, weil meistens ist ja der erste Schritt das Schwierige, dass man sich so denkt, oh, und bist du alleine gereist oder wie hast du es gemacht?
Ja, ich habe eine bewegte Geschichte, sagen wir es mal so. Ich habe schon relativ jung, also mit 11 oder so, habe ich schon ja irgendwie das Bedürfnis gehabt, immer wieder auszuchecken und war schon mit 11 irgendwie auf so irgendwelchen Sprachreisen alleine unterwegs. Das ging also schon sehr früh los und ich habe schon mit 15 entschieden, sobald ich das Abitur habe, bin ich weg und im Ausland. Also das war total klar. Ich glaube, ich habe das auch in den Genen. Mein Opa war auch ein bisschen so. Und bin dann mit 19 nach Spanien ausgewandert und war dort. Habe mich dann verliebt, ne? Das ist ja die schönste Art, eine Sprache zu lernen. Und bin dann auch geblieben und habe dann teilweise in Spanien studiert. Das heißt also, dieses Ganze schon weg sein, das war schon sehr, sehr früh da. War dann auf Weltreise Anfang 20 und habe da natürlich dann wieder viele Ecken kennengelernt, wo ich gesagt habe, huch, da muss ich auf jeden Fall wieder hin. Das heißt, da kommt ja dann so ein Ball ins Rollen. Ne? Wenn du einmal sagst, da muss ich wieder hin, ja, gibt genug Ecken, wo du dann einfach auch wieder hinkommst. Und dann habe ich eine Zeit lang in Paris gelebt und anschließend in Kroatien. Und ja, das ist ein bisschen in mir drin. Also ich würde es mich nicht als unsteten Charakter bezeichnen, aber ich bin schon sehr neugierig und ich liebe es immer wieder, neue Dinge zu erleben und mich auch inspirieren zu lassen von anderen Kulturen, weil ich habe Deutschland und auch jetzt Österreich, jetzt wo ich hier bin, extrem zu schätzen gelernt im Ausland. Ne? Man weiß immer, was man hat, wenn man es nicht mehr hat. Aber ich bin du mir durchaus bewusst, dass es viele Dinge in anderen Kulturen gibt, die halt auch sehr, sehr wertvoll sind. Und warum nicht einfach dann beides kombinieren? Und das
Ja.
versuche ich dadurch halt ein bisschen. Ne?
Ja, cool, ja. Also lernt man ja auch richtig viel kennen wahrscheinlich. Also genau, man weiß dann, was ist da besser und was ist da besser, weil bei uns schimpfen ja viele aufs Gesundheitssystem, aber jetzt, wo ich habe auch viele Menschen aus dem Ausland kennengelernt, die erzählen halt ganz andere Sachen, wie es bei denen abgeht. Und dann denkst du dir, okay, vielleicht ist Deutschland ja doch gar nicht so schlecht in manchen Dingen.
Absolut. Also dazu vielleicht eine klitzekleine Anekdote. Ich war relativ krank in Kroatien. Also eine sehr, sehr lange Geschichte. Also hat auf jeden Fall mit Krebs zu tun. Aber es ist alles gut gegangen. Muss ich jetzt auch nicht den Fokus drauf legen. Aber es gab einen Moment, wo ich in Kroatien im Krankenhaus lag und ich wusste, ob mein Kind in mir, also ich war schwanger, noch nicht, noch lebte. Und zum Thema Gesundheitsfragen gewesen. Und am dritten Tag habe ich einen solchen Tobsuchtsanfall bekommen, dass ich alle kroatischen Schimpfworte, die ich zu diesem Zeitpunkt kannte, und es waren zumindest ein paar, allen Anwesenden um die Ohren gehauen habe, auf eigene Faust ausgecheckt bin und mein Köfferchen gepackt habe, meinen Mann angerufen und habe gesagt, wir fahren heute nach Österreich. Ich muss gucken, dass ich in irgendein Krankenhaus komme, wo man mir helfen kann und mir sagen kann, wie es mir geht und wie es meinem Kind geht. Und das ist auch so ein Moment gewesen, dass ansonsten war da immer alles super. Aber in dieser wirklich sehr heiklen Situation für mich habe ich gedacht, nee, da war auf einmal dann echt das Gesundheitssystem in Österreich für mich deutlich attraktiver geworden.
Also, ja, wie gesagt, dann lernt man es zu schätzen, das hast du eben gut erklärt, ja. Weil das, was man nicht hat, lernt man erst, also oder die Sachen, die man hat, die weiß man immer nicht zu schätzen. Und wenn sie weg sind, das ist ja auch bei Menschen oft so, nimmt man sie gar nicht so richtig wahr. Und wenn sie dann plötzlich nicht mehr da sind, dann denkt man, ja Mist, hätte ich mehr Zeit mit dem verbracht, hätte ich, wäre ich ein bisschen anders mit dem umgegangen. Genau, und so ist das auch bei Ländern und Orten und allem, was wir haben. Genau, deswegen ist Dankbarkeit ja so gut. Ja, weil Dankbarkeit macht dich immer ins Hier und Jetzt, dass du jetzt dankbar bist für den Menschen, der an deiner Seite ist, jetzt dankbar bist für das, was du hast.
Absolut.
Und nicht genau. Erst, wenn es weg ist.
Ja, das hat mich meine Oma auch sehr gelehrt. Ich habe eine sehr enge Bindung zu meiner Oma gehabt, die leider letzten Jahr im November verstorben ist. Und das war irgendwann klar. Also ich meine, erstens mal war sie schon alt und hat langsam abgebaut. Aber ich habe die Zeit genutzt. Ich habe sogar Videos noch mit ihr gemacht, in der ich sie interviewt habe. Und es war völlig interessant, weil ich habe dann irgendwann als Abschluss des Interviews sozusagen, habe ich sie gefragt, was würdest du mir jetzt mit der Weisheit deines Alters mitgeben? Und es waren zwei Dinge. Und interessanterweise natürlich genau die Dinge, die ich in den Coachings immer mache. Das eine war, sei dankbar für das, was du hast, bist. Und das zweite war, ich bin übrigens gebürtige Schwäbin, das heißt, ich muss das jetzt Schwäbisch schwätzen. So wie du in den Wald reinschreist, so kommt's raus. Also, ne, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es heraus. Also, achte auf den Umgang mit deinen Energien und mit der Energie, wie du mit Menschen umgehst. Und dann dachte ich, wow, krass. Eigentlich ist es genau das, was ich jeden Tag mache.
Es ist interessant, dass die alten Leute schon so eine Weisheit haben, aber sie reden so wenig darüber. Deswegen denkt man immer so, die haben keine Ahnung, aber eigentlich so in sich ruhend haben die voll die Ahnung, ne?
Na, wir sollten sie viel mehr fragen. Das ist auch etwas, was ich daraus sehr gelernt habe. Ich bin super dankbar, dass ich diese Möglichkeit hatte und dass ich sie früh genug gesehen habe, dies zu machen, weil es war unglaublich wertvoll, einfach mit ihr auch über solche Themen nochmal zu sprechen. So auch, was auch Dinge waren, die sie an, also eine sehr hochintelligente Frau gewesen, aber natürlich in einer Zeit geboren, wo die das sicherlich nicht in einem Beruf so umsetzen konnte, wie jetzt wir die Möglichkeit dazu haben. Und das ist schon spannend.
Ja, und wo die wahrscheinlich auch gar nicht diesen Austausch hatten oder wo tatsächlich ist ja nicht jeder offen dafür. Und wenn man vielleicht den Falschen angesprochen hat, sofort irgendwie so gedacht wurde, hä, was ist mit dir denn los? Und dann haben die Leute das wahrscheinlich eher so versteckt. Und wenn man die jetzt darauf anspricht, auf einmal sticht man die ja an und plötzlich erzählen die ja voll das krasse Zeug.
Also es war ganz interessant. Also ich bin immer noch überzeugt, wenn die jetzt irgendwie in dieser Zeit gelebt hätte, hätte sie wahrscheinlich irgendwie irgendeinen Preis gewonnen. Und es wurde dann immer nur sichtbar, wenn wir gespielt haben und wenn sie auf einmal größere Beträge mal gerechnet hat, wo ich dachte, Moment mal kurz, Taschenrechner, so 1178, was auch immer, mal XY und dachte so, wow, was ist denn hier passiert? Also das konnte sie aber natürlich nur im kleinen Maße bei sich ausleben, aber nicht so, wie wir das halt heutzutage kennen. Und da sind wir wieder beim Thema Dankbarkeit angekommen. Ja. Dass wir hier uns unterhalten können, ist das nicht cool?
Ja, ja, ohne dass wir uns irgendwie treffen müssen. Ich in Frankfurt, du in Wien und genau, und wir können einfach reden, ja. Es ist echt Magic eigentlich, ja. Also ich habe auch schon mal mit meiner Oma, die ist jetzt 90 und Mama sagt dann auch manchmal, ja, hab mehr Verständnis für sie, weil am Anfang, die hatten ja nicht mal ein Auto, Telefon, hatten die alles gar nicht. Und gestern oder vorgestern habe ich meiner Oma versucht, am Telefon beizubringen, wie sie auf meinen Podcast kommt, damit sie auch mal reinhören kann. Ja, genau. Und dann hat sie wirklich auch geguckt, ob sie es schafft, aber hat sie, also ich habe ihr den Link per WhatsApp geschickt. Und dann hat sie gesagt, ja, ich sehe den Link, aber ich weiß nicht, wie der jetzt aufgeht. Und meine Mutter hat gesagt, okay, wenn ich das nächste Mal hinfahre, dann zeige ich ihr das. Und dann wird meine Oma mit 91 Podcast-Hörer.
Wie geil ist das denn? Und außerdem hat sie schon WhatsApp und kann damit umgehen. Das ist natürlich auch schon echt cool, ne?
Ja, das hat sie jetzt so seit 2 Jahren. Dann, ich hatte früher bei ihr gewohnt, jetzt wohnt meine Schwester bei ihr, genau, weil sie will halt auch gerne zu Hause wohnen. Und da haben wir halt geguckt, was könnte man für Lösungen machen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, hey, ich muss auch mal ein bisschen flügge werden, ich will auch wieder los. Und dann hat meine Schwester gesagt, okay, dann ziehe ich dahin. Genau, und da haben wir ihr das alles so ein bisschen eingerichtet und gezeigt. Und ja, Die ist mit ihrem Handy, sitzt sie da immer und sagt, das klingelt, kannst du mir mal helfen? Irgendwas passiert dir. Oder die ruft dich aus Versehen an, das passiert natürlich auch.
Super cool. Und ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt mal das letzte Jahr anschauen, dann können wir alle, auch wenn es uns teilweise wahrscheinlich jedem schon so ein bisschen auf die Nüsse geht, nur noch alles virtuell zu machen, aber ich sehe es trotzdem als einfach eine unglaubliche Chance, trotz allem einfach in Kontakt zu bleiben und auch neue Leute kennenlernen zu können. Und ja, natürlich, ich liebe es auch, Menschen zu umarmen und live zu sehen, aber warum nicht Menschen virtuell jetzt kennenlernen und die halt dann besuchen, wenn es wieder möglich ist?
Ja, und da kommen wir auch wieder zum Wertschätzen. Jetzt wissen alle erstmal wieder das zu schätzen, dass man sich einfach treffen kann, wie das ist, dass man Menschen umarmen kann, so, weil jetzt darfst du es halt nicht mehr so viel. Und dann kommst du wieder zur Wertschätzung oder zur Dankbarkeit, dass du da wieder was verloren hast. Und jetzt wird es dir erstmal bewusst, wie geil das überhaupt ist oder ja, wie toll das vorher war.
Und da sind wir vielleicht eigentlich auch schon so ein bisschen bei deinem Thema, ne? Weil wenn wir lernen, einfach mit Situationen besser umzugehen und mit Veränderungen umzugehen, dabei das Positive zu sehen, dann hat halt auch die Angst weniger Chance. Ne? Wenn du immer irgendwie sagst, okay, bisher bin ich immer auf die Füße gefallen, ich bin in der Lage, mit solchen Situationen umzugehen, Angst ist da nicht weg, aber zumindest nicht mehr so dominant, wie sie vielleicht mal in anderen Zeiten war, ne?
Ja, das wirst du wahrscheinlich gut kennen durch die ersten Reisen, oder? Hattest du auf deinen Reisen, hast du wahrscheinlich auch Ängste durchlebt oder manchmal Herausforderungen plötzlich gehabt, wo du vorher nicht mit gerechnet hast, oder wie war das da?
Absolut. Also meine erste Begegnung mit einer Giftschlange war eher dubios. Aber ich muss gestehen, in dem Moment hatte ich keine Angst. Ich wusste nämlich nicht, dass es eine war. Ich stocherte in einer Lagune, auf Fidschi war das, war ich mit barfuß in so einer Lagune unterwegs. Das Wasser war ungefähr so und es war wunderschön. Also lauter
Ja,
schön.
so sehen die Hörer nicht. Du zeigst mir das
Also,
zwar. Also 30, 40 Zentimeter hat sie angezeigt.
das Wasser ging mir bis zum Knie ungefähr, also nicht bis zum
Ja.
Hals, sondern ich stocherte also in dieser Lagune rum. Es war wunderschön mit ganz vielen bunten Fischen, also ein Traum einfach kurzum. Und am Ufer, so ein paar hundert Meter entfernt, fuchtelte permanent irgendwie ein Mensch vor sich hin, ein Einheimischer. Und ich dachte, was winkt er denn so freundlich? Und also ich kam dann irgendwann viele Minuten später dann an das Ufer zurück und er meinte, ja, ob ich denn eine Snake gesehen hätte. Und das sage ich, ja klar, ja, wie die aussah. Das ist daran so wichtig. Und die war schwarz und irgendwie so lang wie mein Arm und hatte so weißes Muster obendrauf. Und dann sagt er, aber Simone, du weißt schon, dass das eine der giftigsten Schlangen überhaupt ist. Ich, ha, da kam dann die Angst dann doch im Nachhinein.
Erst hast du dich
Ja.
wahrscheinlich gefreut, so, boah, geil, Schlange in der Wildbahn und
Juppie.
so. Genau.
Ich habe aber dann in dem Moment wiederum festgestellt, ich meine, wenn ich das gewusst hätte, da hätte ich eine Menge verpasst. Ich hätte eine Menge schöner Dinge verpasst. Und ganz ehrlich, diese Schlange, die hatte deutlich mehr Angst vor mir als ich vor ihr. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, ich hätte das gewusst. Also ich glaube nicht unbedingt, dass ich so ganz easy cheesy hier mal dieses alles mir angeschaut hätte und so. Ja.
Genau, das ist ja das Interessante, was die meisten Menschen haben, wenn die erste Panikattacke ausbricht. Die haben eigentlich das schon erlebt, dann war es eigentlich gar nicht so schlimm, aber plötzlich wird ihnen irgendwas darüber bewusst und dann kommt man meistens in die Panik. Genau, und du hast einfach wahrscheinlich auch kurz gedacht, oh Scheiße, was war denn da los? Und genau, man kommt dann einmal kurz in dieses ja, Bewusstwerden und genau, manchmal ist es besser, manche Sachen sind einem nicht bewusst oder genau so kann es auch in die andere Richtung wieder kippen, dass du dir einfach bewusst machst, hey, aber ich war da ja voll mutig und alles gut gelaufen. Du darfst halt nicht an dieser Angst dann festhalten. Boah, die hätte mir was tun können, aber hat sie ja gar nicht.
Ja, ich glaube, das ist einfach das, was an diesen ganzen Angstthemen auch hängen bleibt, ne? Wenn du dann nicht dich wieder rausziehst. Ich meine, das kann ja über Jahrzehnte sich wunderschön in deinem Körper reinbauen, in die Zellen gehen. Und ich meine, sonst wird es ja keine Panikattacken geben. Das ist ja wirklich eine körperliche Reaktion auf eine Erinnerung. Das ist eigentlich total beeindruckend, was der Körper da alles schafft. Und dazu sagen, das kann ich auch andersrum machen. Also ich meine, beim NLP, da ist die reine Verankerung, ist im Prinzip genau dasselbe, bloß umgekehrt. Das heißt, du erinnerst dich an ein positives Gefühl und löst das dann aus und dadurch hast du eine positive, also quasi eine positive Attacke. Ist eigentlich viel schöner als andersrum, ne?
Ja, genau. Ja, das ist interessant. Das können ja gerne mal alle testen, ob sie sich auch eine positive Attacke auslösen können.
Ja.
Genau, ja. Ja, es ist tatsächlich ja möglich, weil deine Gedanken bestimmen das. Also man sagt ja auch so schön, alles beginnt im Kopf, Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Genau, und so kann man sich auch an schöne Dinge erinnern und dann wird das ja wieder mehr, weil du kommst in diese andere Schwingung.
Absolut. Irgendjemand hat mal, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, gewonnen oder verloren wird zwischen den Das finde ich ein super
Ja, weil es ja
Spruch.
wirklich so ist, ja, wenn du vorher schon denkst, oh nee, kann ich nicht, weil beim letzten Mal habe ich es ja auch nicht geschafft, dann wirst du eh wieder verlieren, weil du willst ja bestätigen. Oder wenn du denkst, okay, beim nächsten Mal habe ich verloren, aber ich habe das und das dadurch gelernt und jetzt werde ich gewinnen, dann kommt ja auch das.
Das ist so der Klassiker, wenn die Menschen immer sagen, mir passiert immer dasselbe. Das ist immer meine Frage. Ja, vielleicht solltest du mal hingucken, warum dir das ständig passiert. Also der Klassiker ist ja, ich lerne immer denselben Typ Mann kennen. Da muss ich ja immer schon lachen und sage, ja, vielleicht wäre es an der Zeit, mal zu gucken, was der Mensch dir eigentlich beibringt. Wo ist da dein Part? Also was musst du eigentlich daraus lernen, damit das nicht mehr so ist? Und das gibt es ja mit tausend anderen Herausforderungen auch, die immer wieder in unterschiedlichen Facetten zu dir kommen. Das ist echt spannend.
Ja, und es liegt ja wirklich tatsächlich meistens am Denken. Ja, wie denke ich über Männer dann in dem Fall? Oder was denke ich über Männer und welchen Typ Mann ziehe ich mir ja selber anscheinend ins Leben? Und
Oder
genau.
was denke ich über mich? Also, wenn ich davon ausgehe, dass ich es nicht wert bin, geliebt zu werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich einen Mann oder eine Frau, wie auch immer, ins Leben ziehe, die mir dieses Gefühl auch gibt. Und dann ist es ja unsere Aufgabe, uns mal rauszunehmen und zu sagen, okay, behandelt er mich eigentlich auch mit so, weil ich es ja selbst so anziehe, weil ich es so selbst haben will, natürlich nicht wirklich haben will, aber weil ich es so meistens in der Kindheit kennengelernt habe. Ja, das sind aber sehr, sehr krasse Muster halt. Das ist nicht immer einfach, dass immer wieder bei dem Punkt geht das so leicht und so schnell da kurz rauszusteigen zu dieser Selbstliebe. Prozess.
Ja, Prozess, genau, das sage ich auch immer. Und es geht ja erstmal darum, sich selber erkennen zu wollen oder zu können, weil die meisten ja ihre Muster nicht wahrhaben wollen oder man will das ja immer nicht sehen oder man ist ja für sich selber blind sozusagen und denkt sich dann immer, nee, nee, der andere ist doch schuld, ich mache doch gar nichts. Aber wenn du es erkennst, ist bei mir oft so, dann ist das so ein Aha-Moment, dass es sich sofort verändert. Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, absolut. Also für mich ist es immer der Prozess, der erste Schritt ist immer der wichtige, das ist das Erkennen. Und der zweite Punkt ist das Annehmen. Da hakt es dann meistens auch gerne nochmal, ne? Weil wir gehen ja gerne in den Widerstand, wenn wir etwas erkennen, schnell mal in den Widerstand oder gerne auch mal abhauen oder ignorieren. Das heißt, das Annehmen ist für mich das zweite und das dritte ist dann halt ins Handeln kommen, was das Ganze dann ändern kann. Ich glaube einfach, dass jede Seele hat ihren Recht auf ihren eigenen Weg und ihre eigene Geschwindigkeit. Es ist natürlich in unseren Berufen manchmal echt schwierig, da zu sagen, ja, dann war der Zeitpunkt halt noch nicht gekommen. Aber es
Ja.
ist, wir können Türen aufmachen. Mehr können wir nicht tun. Und dann darf derjenige selbst durchgehen oder zumindest mal anschauen, ob es dahinter weitergeht oder nicht.
Ja, genau. Also das habe ich tatsächlich auch schon so mitbekommen. Jeder hat sein eigenes Tempo. Du willst ja immer dem anderen helfen, weil das ist ja die Intention. Man will dem anderen helfen, aus diesen alten Mustern rauszukommen. Aber man muss halt wirklich das Tempo von dem anderen annehmen. Wenn der andere ein bisschen länger braucht oder so, darf man einfach mal ein bisschen den Druck rausnehmen, weil unter Druck kommt man nicht an die Muster. Das habe ich so für mich gesehen oder auf jeden Fall bei meinen Coaches gesehen und selber merkt man es ja bei sich auch.
Ja,
Ja, so.
sobald du in den Kampf gehst, ist das wieder vorbei erstmal. Ja, Kampf
Ja.
ist sicherlich, aber das ist sicherlich auch ein Thema von unserer Generation. Und mit unserer Generation meine ich jetzt gar nicht irgendwie exakt dieses Alter, sondern das gilt eigentlich für alle, die, sagen wir mal, vor 85 geboren sind, wahrscheinlich sogar 90, weil wir einfach mit diesem Leistungsdenken und diesem Erfolgsdenken und diesem Druckdenken und teilweise auch aus diesem Mangeldenken heraus einfach erzogen sind. Und das ist ja in keinster Weise bös gemeint gewesen von unseren Eltern. Das war aber halt nun mal so. Und daraus sich zu lösen und zu verstehen, naja, eigentlich muss ich erstmal, ich sage manchmal echt, ich Scheiß muss ich wirklich wahr. So, ich muss einfach jetzt mal gar nichts. Das ist schwierig.
Ja, das ist schwierig. Das sage ich nämlich denen auch immer. Wenn du denkst, du machst schon richtig viel, dann mach einfach mal weniger. Dann mach einfach mal nichts, damit das kommen kann, weil du guckst ja schon die ganze Zeit in die Richtung. Und das tatsächlich war bei mir manchmal ganz interessant. Ich habe voll viel auch so gelesen, wie du schon am Anfang gesagt hast. Ja, das Wissen alleine bringt ja aber gar nichts. Und wenn ich dann richtig so in diese Wut gekommen bin, ey, das bringt ja wirklich alles gar nichts, das macht ja gar nichts. Und dann wirklich einfach mal nichts gemacht habe oder wirklich was ganz anderes, plötzlich kam, dass ich dann auf einmal verstanden habe oder dass ich plötzlich gecheckt habe, was in dem Buch eigentlich wirklich stand, so.
Absolut. Mein Motto ist ja Hashtag, ich mache das jetzt. Also wirklich sehr, sehr handlungsorientiert. Ich bin vom Typ her auch so. Aber ich habe gelernt, dass ein kreativer Schöpfergeist niemals immer nur im reinen Handeln sein kann. Das heißt, für mich bedeutet, ich mache das jetzt auch, die richtigen Pausen zu machen, innezuhalten, mir auch mal eine Woche zu sagen, wo ich sage, ich mache jetzt mal gar nichts. Ich warte einfach mal, was passiert und vertraue einfach mal. Das gehört alles dazu. Und egal von welcher Seite man kommt, ob man eher so ein bisschen ja, träge ist oder ob man eher so ein Übermacher ist. Wir brauchen alle unsere unterschiedlichen Prozesszeiten von Ruhe, von Action, von Umsetzen, aber auch wieder von Reflexion und das Ganze wieder von vorne starten zu können.
Ja, cool. Hast du nicht ein Buch sogar darüber geschrieben, wenn ich das gerade mich richtig
Ja,
erinnere?
genau. Ja, stimmt. Jetzt sind wir gar nicht drauf gekommen, siehst du mal. Ja, Hashtag, ich mache das jetzt. Das sind Geschichten aus dem Alltag, die dein Leben positiv auf den Kopf stellen. Also im Prinzip habe ich überlegt, wie kann ich dieses Thema Glaubenssätze, alte Strukturen, Selbstwert, Selbstbewusstsein etc. so an Mann und Frau bekommen, dass es unterhaltsam ist und trotzdem logisch. Und ich habe ganz viele Geschichten einfach und Analogien genommen. Also keine Ahnung, zum Beispiel, es gibt eine Geschichte, da geht es um das Thema Glaubenssätze. Da habe ich die Analogie zum Eichenschrank genommen und wie man den aufräumt und dass man den nicht sofort aus dem Fenster schmeißt und dass man zerlegen muss und so. Also solche Geschichten, die diese Themen einfach näher bringen, damit so viele Menschen wie möglich sich damit beschäftigen. Weil ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass die Zukunft dieser Welt dies dringend, dringend brauchen wird. Dass die Menschen wirklich, ja, ihr Bewusstsein einfach so verändern und sagen, ja, ich möchte positiv sein. Ich möchte nicht mehr in einem Hamsterrad gefangen sein, von dem ich nicht mal mehr verstehe, warum es überhaupt da ist. Ne?
Ja, sehr cool, sehr cool. Also ich werde das Buch auf jeden Fall unten runter verlinken. Wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du es nämlich dort dir anschauen und bestellen. Genau, ja, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank. Hast du noch irgendwie so einen abschließenden Satz, was du meinen Hörern gerne mitgeben möchtest oder irgendeinen Tipp oder irgendwas, was du gerne sagst? Oh, das muss ich jetzt nochmal eben schnell erzählen.
Also ich glaube, der allerwichtigste Tipp, den ich immer abgeben werde, ist zu sagen, vertrau darauf, dass Veränderung möglich ist. Weil ich habe den Eindruck, dass ganz viele denken, ja, bei dir ist alles möglich. Nein, nein, es ist bei uns allen immer alles möglich. Und da erstmal den ersten Schritt zu sagen, ja, ich glaube daran, dass ich etwas verändern kann zum Positiven. Und dann, da sind wir wieder bei Hashtag, ich mache das jetzt, den allerersten klitzekleinen Schritt zu gehen. Und das ist egal, ob das der Anruf mit irgendjemandem ist, ob das die Joggingrunde ist, ob das zuckerfreier Tag ist oder ob das das Kontaktieren eines Coaches ist, um zu sagen, so, und jetzt bin ich bereit, mein Leben tatsächlich in die Hand zu nehmen. Das ist der zweite Punkt. Dran glauben und loslegen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, es sind coole Abschlussworte. Ja, schön, dass du hier warst. Ich glaube, es war ein richtig, ja, sehr guter Podcast. Du hast richtig geile, geile Tipps rausgehauen. Ich glaube, da können viele was mitnehmen, weil viele haben tatsächlich Selbstwertprobleme oder Selbstliebe. Und du hast richtig gute Tipps gegeben. Ja, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht. Vielen Dank, Rebecca.
Ja, ihr dürft gerne einen Kommentar drunter schreiben, ob es euch genauso begeistert hat wie mich. Und ich bin gespannt, was ihr sagt. Und ja, vielen Dank fürs Reinhören und habt noch einen schönen Tag. Ciao.
Hey!